Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend da stehen darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin besonders begeistert, weil ich in den letzten Monaten von diesem Brief immer mehr begeistert geworden bin. Manchmal fragt mich jemand, wenn ich predigen will, manchmal stellt mir jemand die Frage, was betest du, bevor du predigst? Was betest du, bevor du predigst? Ich bete nicht, dass andere nicht sehen, dass ich nervös bin. Das ist egal, ob man das sieht oder nicht. Ich bete nicht, dass Leute nicht einschlafen. Das wäre zu wenig, obwohl es mir auch eine Hilfe wäre, wenn ihr nicht einschlafen würdet. Danke. Ich bitte Gott um ein übernatürliches Ereignis. Ich bitte Gott, dass er uns begegnet in seinem Wort. Alles andere ist zu wenig. Alles andere ist nur Kopfwissen. Alles andere ist nur Schauspielen letztlich. Es ist wichtig, dass wir Gott begegnen in seinem Wort. Und das ist mein Gebet für diese Woche. Kapitel 3, Vers 16 ist sicher der bekannteste Vers in diesem ganzen Brief. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Aber nicht, damit wir nicht einschlafen, sondern damit wir Gott begegnen, damit wir anders werden, damit wir uns verändern lassen von Gott durch sein Wort. Wenn das unsere Einstellung ist diese Woche, dann werden wir anders nach Hause gehen. Dann wird Gott zu uns reden. Dann wird ein übernatürliches Ereignis stattfinden. Alles andere ist zu wenig. Und ich möchte euch einladen, so zu beten, diese Einstellung zu haben. Sonst wird es nichts sein in der kommenden Woche, wenn wir diesen Brief anschauen. Heute Abend soll eine Einführung in den ganzen Brief sein und dazu möchte ich die ersten 5 Verse vorlesen. Kapitel 1, die ersten 5 Verse möchte ich vorlesen. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist. Timotheus, meinen geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deine gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag, voll Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen und mit Freude erfüllt zu werden. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Schauen wir uns zunächst den Autor an, der Autor Paulus. Und ich möchte 3 Fragen dazu stellen, nur damit wir den Paulus ein bisschen näher kennenlernen. Das meiste werden wir sicher schon wissen. Die erste Frage, wer ist er? Wer ist er? Er ist Paulus und er stellt sich genauer im ersten Vers vor. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist. Apostel ist ein Gesandter Jesu Christi. Apostel ist jemand, den Jesus Christus ausgesandt hat mit seiner Botschaft. Und Paulus sagt, ich bin ein Apostel Jesu Christi, genauso wie Petrus und Johannes Apostel Jesu Christi waren. Das ist eigentlich eine erstaunliche Behauptung. Petrus und Johannes waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Und Paulus sagt, ich bin auch so. Ich war nicht 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs, aber ich bin auch Apostel. Ich bin auch dazu berufen, Gesandte, Bote Jesu Christi zu sein. Und das heißt, meine Lehre ist Gottes Wort. Das heißt, ich bringe nicht meine eigene Meinung in diesen Brief. Weil ich Apostel Christi Jesu bin, bringe ich das Wort Gottes. Es stimmt alles. Und nebenbei kann ich sagen, das bedeutet, wenn wir diesen Brief lesen, brauchen wir keine Schere mitzubringen, damit wir die Verse ausschneiden können, die wir nicht wollen. Paulus ist Apostel Christi Jesu. Und das war nicht seine Entscheidung. Steht da ganz klar, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Er hat sich nicht beworben für diese Stelle. Er hat Gott nicht den Vorschlag gemacht. Er ist auserwählt, ausgewählt worden. Gott hat die Initiative ergriffen. Er hat Paulus dazu berufen. Und der dritte Ausdruck, nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist. Das ist das Ziel des Ganzen. Deswegen bin ich Apostel, sagt Paulus. Es geht um Leben. Es geht darum, dass wir Menschen von Natur her tot sind und dass wir Leben brauchen. Und Leben ist möglich durch Jesus Christus. Leben durch sein Sterben. Leben durch sein Kreuz. Deswegen bin ich Apostel. Darum geht's. Wer ist der Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist? Die zweite Frage zum Autor, wo ist er? Wo ist er? Er ist im Gefängnis, Kapitel 2, die Verse 8 und 9. 2, Verse 8 und 9. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Kapitel 2, Verse 8 und 9. Er sitzt im Gefängnis, der Paulus. Das ist seine zweite Gefangenschaft in Rom. Und bei dieser zweiten Gefangenschaft hat er die erste Anhörung schon hinter sich. Kapitel 4, Vers 16. Kapitel 4, Vers 16. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Die erste Anhörung ist schon vorbei, aber schauen wir uns, wie es Paulus geht in Vers 16. Alle verließen mich. Er fühlt sich allein und verlassen. Ich glaube, wenn wir die Gelegenheit haben, irgendwann in der nächsten Woche den ganzen Brief durchzulesen, allein, dann werden wir feststellen, er klingt sehr oft entmutigt, der Paulus. Sein Glaube ist noch da, er ist noch immer nach wie vor überzeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er ist überzeugt, was die Zukunft betrifft, dass er zu Gott gehen wird nach seinem Tod. Aber er ist entmutigt, viele Leute sind weggegangen aus der Gemeinde. Er ist down, der Paulus. Und er weiß, dass er bald sterben wird. Kapitel 4, die Verse 6 und 7. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Er wird bald sterben. Man nimmt an, dass er kurz nachher enthauptet worden ist, nachdem er diesen Brief geschrieben hat. Wo steckt dieser große Apostel? Er ist im Gefängnis, er wird bald sterben, er ist einsam, er ist entmutigt. Die dritte Frage, was will er? Was will er? Warum schreibt er den Brief überhaupt? Was will er? Es gibt zwei Antworten, glaube ich, auf diese Frage. Die erste Antwort, Kapitel 4, Vers 9, ein ganz einfacher, direkter Grund, warum er schreibt. Kapitel 4, Vers 9, sagt er an Timotheus, beeile dich, bald zu mir zu kommen. Bald. Er wird bald sterben. Es muss bald sein, Timotheus, und beeile dich zu kommen. Ich brauche dich. Ich brauche deine Gegenwart. Ich brauche die Gemeinschaft mit dir. Ich brauche deine Liebe. Das ist der erste Grund, warum er den Brief schreibt. Aber es gibt einen anderen Grund, und das sehen wir im ganzen Brief. Er will, dass die Gemeinde Gottes wächst. Er will, dass die Gemeinde Gottes wächst. Darum geht es im ganzen Brief. Er will, dass die Gemeinde Gottes wächst. Er ist begeistert vom Evangelium. Er hat fürs Evangelium gelebt und er wird bald fürs Evangelium sterben. Und es ist ihm ein riesiges Anliegen, dass die Gemeinde Gottes nicht ausstirbt, sondern dass sie wächst. Dass mehr Leute dazukommen und dass die Christen in der Gemeinde wachsen und Jesus ähnlicher werden. Und deswegen schreibt er seinem Freund Timotheus. In diesem Brief lesen wir die Prioritäten einer wachsenden Gemeinde. Und wir lesen auch die Prioritäten eines sterbenden Apostels. Das große Anliegen, auch zum Schluss seines Lebens, ist die Gemeinde, dass die Gemeinde wächst. Er denkt nicht hauptsächlich an sich selbst, er denkt an die Gemeinde Gottes. Und deswegen freue ich mich, dass wir diesen Brief miteinander lesen werden diese Woche. Ich freue mich, dass der Apostel, der diesen Brief geschrieben hat, ein wirklicher Mensch ist. Er ist kein Superman-Christ, der nie Probleme hat, weil er Christ ist oder weil er Apostel ist. Er ist ein wirklicher Mensch. Er ist traurig, er ist einsam. Und er ist auch ein Gesandter Jesu, der uns das Wort Gottes bringt, diese Woche, durch diesen Brief. Das ist der Autor. Zweitens der Empfänger. Der Empfänger. Lernen wir uns den Timotheus ein bisschen kennen. Und ich möchte dieselben drei Fragen dazu stellen. Die erste Frage, wer ist er? Wer ist er? Und es wäre gut, Apostelgeschichte Kapitel 16 kurz aufzuschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 16, die ersten fünf Verse. Der Empfänger heißt Timotheus und der Lukas in der Apostelgeschichte Kapitel 16 stellt uns den Timotheus vor. Kapitel 16, 1 bis 5. Ich lese die ersten drei Verse vor. Paulus gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Der Timotheus ist gläubig geworden während der ersten Missionsreise, und jetzt will Paulus ihn mitnehmen. Und glaube ich, aus einem sehr guten Grund. Timotheus ist ideal für diesen Job. Sein Vater ist Grieche und seine Mutter ist Jüdin. Das heißt, er kennt sich aus in beiden Kulturen. Er kennt sich aus in beiden Kulturen. Vers 1, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er ist ideal für diese Arbeit mit Paulus. Das ist der Timotheus. Die zweite Frage, wo ist er? Ganz kurze Antwort, er ist in Ephesus, wo er einer der Gemeindeleiter ist, in der Gemeinde dort. Die dritte Frage muss man ein bisschen ausführlicher behandeln. Was will er? Was will er, der Timotheus? Und ich kann diese Frage eigentlich mit einem Wort beantworten, aber dann muss man das ein bisschen erklären. Was will er, der Timotheus, in einem Wort? Aufgeben. Aufgeben. Wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen. Er ist jung, der Timotheus. 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 12. Niemand verachte deine Jugend, schreibt Paulus. Der Timotheus ist jung. Und im zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 22, die jugendlichen Lüste aber fliehe. Das heißt, er ist jung, der Timotheus. Er ist ein junger Mann. Im ersten Jahrhundert war man bis 40 noch jung. Bis vor drei Wochen habe ich diese Einteilung ziemlich gut gefunden. Er ist jung. Und vielleicht nehmen einige ihn gar nicht so ernst, weil er so jung ist. Noch ein Grund, warum er aufgeben will, er ist schwach. Er ist schwach. 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 23. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Er ist kränklich. Anfällig für Krankheiten. Und er ist sicher auch kein Kämpfertyp.
der Timotheus.
Er ist ein bisschen schüchtern, introvertiert und er denkt, ich kann diesen Job nicht machen. Ich schaffe das nicht. Und ein dritter Grund, warum er aufgeben will, weil die Gemeindearbeit so hart ist. Weil die Arbeit so schwierig ist. Wir werden in diesem zweiten Brief immer wieder von Widerstand lesen. Widerstand von außerhalb der Gemeinde und auch Widerstand von innerhalb der Gemeinde. Es gibt Menschen, die eine falsche Lehre bringen. Es gibt andere Menschen, die richtige Lehren bringen, aber es mit der falschen Betonung. Sie überbetonen einige Sachen. Und der Timotheus, er schafft es nicht mehr. Es ist zu viel für ihn. Er weiß nicht, wie er mit solchen Problemen umgehen sollte. Und das macht ihn einfach fertig. Und er will aufgeben. Und noch was, jetzt hat er gehört, dass Paulus im Gefängnis sitzt. Paulus, dein bester Freund. Alles sieht so schwarz aus. Er ist am Boden, glaube ich, dieser Timotheus. Und er will aufgeben. Und er fühlt sich einsam und verlassen. Nicht verlassen von Paulus. Ich nehme an, er fühlt sich verlassen von Gott. Er hat das Gefühl, alles ist schiefgegangen. Er will aufgeben. Und das ist ein zweiter Grund, warum ich mich freue, dass wir diesen Brief miteinander lesen. Manchmal will ich aufgeben. Und ich nehme an, ich bin nicht der Einzige, oder? Gut, es ist beruhigend zu wissen. Manchmal will ich aufgeben. Manchmal denke ich mir in meiner Arbeit mit den Studenten zum Beispiel, manchmal denke ich mir, ach, ich möchte einfach aufhören. Herr, ich möchte sofort nach England oder in den Himmel. Und der Himmel wäre mir lieber. Na wirklich, ich möchte manchmal einfach weg. Es ist mir zu viel. Ich möchte aufgeben. Und es ist für mich eine große Beruhigung, eine große Ermutigung, zu wissen, dass es auch Timotheus so gegangen ist manchmal. Das baut mich voll auf. Weil ich weiß, dass Gott Andrew Page versteht, auch wenn er manchmal am Boden ist. Wenn du manchmal am Boden bist, dann ist das ein Brief diese Woche für dich, an dich. Soweit zum Autor und zum Empfänger. Jetzt etwas über die Botschaft des ganzen Briefes. Und dazu werde ich versuchen, das hier zu zeigen. Kann man das lesen? Ja? Knapp, aber es geht. Der vierfache Auftrag. Es gibt in diesem Brief einen vierfachen Auftrag und es geht immer um das Evangelium. Es geht immer um die Wahrheit. Und wir werden das näher anschauen während der Woche. Kapitel 1, der Auftrag, das Evangelium zu bewahren. Der Auftrag, das Evangelium zu bewahren. Es geht darum im ganzen ersten Kapitel. Ich lese nur zwei Verse dazu vor. Die Verse 13 und 14. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Bewahre das Evangelium, Timotheus. Das zweite Kapitel, der Auftrag für das Evangelium zu leiden. Der Auftrag für das Evangelium zu leiden. Und dazu möchte ich einige Verse vorlesen. Vers 3. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Es geht um Leid. Es geht um Leiden für das Evangelium. Verse 8 und 9 habe ich schon vorgelesen. Aber noch einmal. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium, indem ich Leid ertrage, bis zu Fesseln, wie ein Übeltäter. Vers 3, Timotheus muss leiden. Und Paulus sagt, ich leide auch für das Evangelium. Die Bereitschaft für das Evangelium zu leiden. Das dritte Kapitel, der Auftrag im Evangelium zu bleiben. Der Auftrag im Evangelium zu bleiben. Die Verse 13 und 14. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Bleib im Evangelium, Timotheus. Und das vierte Kapitel, der Auftrag, das Evangelium zu predigen. Der Auftrag, das Evangelium zu predigen. Ich lese die ersten zwei Verse vor. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Das heißt, was kommt jetzt, Timotheus, ist sehr, sehr wichtig. Vers 2, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Predige das Wort, Timotheus. Der vierfache Auftrag. Und wir werden ungefähr das machen in den nächsten vier Tagen, also Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, werden wir so durchgehen. Aber nur damit wir ein bisschen einen Überblick kriegen, was das Argument, was das Argument des ganzen Briefs betrifft, habe ich das auch so anders ein bisschen eingeteilt. Kapitel 1, Verse 6 bis 14, bleibt dabei. Bleib dabei, gib nicht auf. Gib nicht auf, Timotheus. Es ist schwierig, aber gib nicht auf. 1,15 bis 2,13, es wird nicht leicht sein. Und ich glaube, man könnte auch dazu sagen, ich habe dir nie gesagt am Anfang, dass es leicht werden würde. Es ist immer schwierig. Es ist immer ein Kampf dabei. Aber es wird nicht leicht sein, deine Aufgabe zu erfüllen. Kapitel 2, Verse 14 bis 26, das Hauptproblem. Das Hauptproblem, das du hast, das ist die Irrlehre in der Gemeinde. Die falschen Lehren, die gebracht werden, oder die falschen Betonungen. Das Hauptproblem. Kapitel 3, die Verse 1 bis 9, es wird noch schlimmer werden. Ich schreibe dir nicht, um zu sagen, na, mach dir nichts. Noch ein paar Monate, dann wird alles super sein. Na, es wird noch schlimmer werden. 3, 1 bis 9. Es geht um die Endzeit. Und dann Kapitel 3, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 8, die Lösung. Und die Lösung ist das Wort Gottes. Kapitel 3, Vers 10 bis 17, dass Timotheus im Wort Gottes bleiben soll. Und dann Kapitel 4, die ersten 8 Verse, dass er das Wort Gottes predigen soll. Ich hoffe, das hilft uns ein bisschen, einen Überblick zu kriegen über den ganzen Brief. Wenn jemand das nachher anschauen will, diese Folie, kann er das gerne machen. Das war jetzt die Botschaft, und jetzt das Letzte, was ich heute anmachen möchte. Ich möchte die Basis anschauen, die Basis des ganzen Briefs. Ich meine Folgendes damit. Im ganzen Brief, im ganzen zweiten Timotheusbrief fast, geht es um die Wahrheit. Es geht um das Evangelium. Es geht um das Wort Gottes. Dass Lehre sehr, sehr wichtig ist in der Gemeinde, wenn die Gemeinde wachsen soll. Aber das ist nicht die Grundlage von diesem Brief. Dieser Brief ist ein sehr persönlicher Brief. Es ist kein Aufsatz oder keine Doktorarbeit von Paulus, Prioritäten einer wachsenden Gemeinde. Es ist ein persönlicher Brief an einen Freund. Und jetzt kommen wir zum Schluss zu den ersten 5 Versen zurück. Die ersten 5 Verse im ersten Kapitel. weil die Grundlage für diesen ganzen Brief die Freundschaft ist zwischen Paulus und Timotheus. Und ich möchte, dass wir diese Verse jetzt anschauen. Ich denke, manchmal haben wir ein falsches Bild von Paulus. Ich habe mit Christen gesprochen, die mir gesagt haben, der Paulus hat keine Gefühle. Der Paulus ist ein harter Mensch. Er redet ständig von Lehre und Ermahnung und Wort Gottes. Er tadelt die Gemeinden. Das ist kein Mensch, der Gefühle hat. Das ist kein Mensch, der liebt. Das stimmt gar nicht. Es ist eindeutig in diesem Brief. Es stimmt, dass Paulus ein Kämpfer für das unverfälschte Evangelium ist. Aber die Freundschaft zum Timotheus in diesem Brief ist ihm irrsinnig wichtig. Wir haben Kapitel 4, Vers 9 schon gelesen. Und beides ist sehr wichtig im Leben eines Christen. Wahrheit und Liebe. Einige Christen betonen das eine sehr und andere Christen betonen das andere sehr. Es hat sehr, sehr oft viel mit unserer Persönlichkeit zu tun, glaube ich. Ich kenne Christen, die viel von Wahrheit reden. Sehr viel. Aber man spürt die Liebe nicht. Warum wirken sie so unfreundlich? Es gibt andere Christen, die die Liebe sehr betonen. Sie sind sehr, sehr, sehr lieb. Aber sie sind nicht klar, wenn sie über das Evangelium reden. Sie sind nie bereit zu sagen, das ist jetzt falsch gewesen, was ich jetzt gehört habe. Wir brauchen beides. Wir brauchen Wahrheit und Liebe in unseren Gemeinden. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Als ich diese zwei Arten von Christen jetzt beschrieben habe, habe ich an andere Christen gedacht. Ich habe an einen Christen gedacht, der eher Wahrheit betont und der vielleicht nicht sehr liebevoll ist. Oder ich habe einen anderen gedacht, der sehr lieb ist, aber der nicht sehr klar denkt, was das Evangelium betrifft. Ja, aber wie sieht es bei mir aus? In Paulus ist beides da. Er betont die Wahrheit, aber er liebt diese Freundschaft zum Timotheus, ist ihm sehr, sehr wichtig. Schauen wir uns diese Freundschaft kurz an. Paulus kennt den Timotheus sehr gut. Er kennt seine Mutter und seine Oma. Wir haben das schon gesehen, Apostelgeschichte 16. Aber hier auch in Vers 5, Kapitel 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Sie sind vor ihm gläubig geworden und auch bevor sie gläubig geworden sind, haben sie ihm sehr geholfen. Sie haben ihm aus der Schrift vorgelesen. Wir lesen das in der zweiten Hälfte des dritten Kapitels. Sie haben ihm sehr geholfen. Und Paulus kennt den Timotheus sehr gut, weil er ihn höchstwahrscheinlich zu Jesus geführt hat. Kapitel 1, Vers 2, er sagt, Timotheus, meinem geliebten Kind. Das muss nicht bedeuten, dass Paulus ihn zum Glauben geführt hat, aber wahrscheinlich bedeutet es das. Und wir sehen in dieser Freundschaft drei Kennzeichen, die unsere Beziehungen untereinander auch prägen sollten. Sie können unsere Beziehung auch diese Woche prägen. Und sicher auch in unseren Gemeinden sollte das der Fall sein. Das erste Kennzeichen, Dankbarkeit. Dankbarkeit. Paulus dankt Gott, Vers 3. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. Er dankt Gott. Und er kann das mit reinem Gewissen sagen, sagt er. Auch bevor er gläubig geworden ist, hat er mit reinem Gewissen versucht, Gott zu dienen. Und jetzt kann er ganz offen in der Gegenwart Gottes Timotheus sagen, ich danke Gott für dich. Ich danke Gott, dass wir uns kennen. Und was mich interessiert ist, er dankt Gott. Es ist nicht nur der Fall, dass er Gott dankt für den Timotheus. Er sagt Timotheus, dass er Gott für ihn dankt. Das finde ich sehr wichtig. Ich frage mich, wie oft wir einem anderen Christen sagen, ich danke Gott für dich. finde es interessant, dass Paulus das sehr oft macht am Anfang seiner Briefe. Sehr oft sagt er nicht nur, ich danke Gott für euch, sondern er sagt ihnen, warum er Gott für sie dankt. Und wenn ein anderer Christ das dir einmal gesagt hat, gemacht hat mit dir, weißt du, das ist eine riesige Ermutigung, oder? Wow! Jemand dankt Gott für mich. Und dann hat man neuen Mut und dann kann man weitermachen, dann wird man nicht aufgeben. Dankbarkeit. Das zweite Kennzeichen, Gebet. Gebet, Vers 3. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deine Gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag. Gebet. Echte Freunde beten füreinander. Was betet er? Das können wir in Vers 2 lesen. Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Und Paulus weiß, diese Sachen kommen nur von Gott. Der Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit ist interessant. Ich bin nicht ganz sicher, dass dieser Unterschied wirklich da im Text ist, aber ich sage es gern weiter. Ich kriege Gnade, wenn ich etwas bekomme, was ich nicht verdient habe. Das ist Gnade. Ich kriege Barmherzigkeit, wenn ich etwas nicht kriege, was ich verdient habe. Ja, ich bin auch intellektuell überfordert, wenn ich das sage. Ich kriege Gnade, wenn ich etwas bekomme, was ich nicht verdient habe. Ich kriege Barmherzigkeit, wenn ich etwas nicht bekomme, was ich verdient habe. Zum Beispiel, ich habe die Hölle verdient. Ich habe eine ewige Strafe von Gott verdient. Aber das kriege ich nicht. Das ist Barmherzigkeit. Ich habe die Gabe des Heiligen Geistes nicht verdient. Ich habe ewiges Leben nicht verdient. Ich habe Vergebung, eine Freundschaft mit Gott nicht verdient. Aber das habe ich alles bekommen. Das ist Gnade. Und wir brauchen ständig in unserem Leben Gnade und Barmherzigkeit von Gott. Und Gnade und Barmherzigkeit zusammen, das macht Frieden, Shalom. Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Paulus sagt Timotheus auch, dass er das für ihn betet. Finde ich auch wichtig. Ich habe einmal vor ein paar Monaten einen Brief von einem Studenten bekommen und er hat mir gesagt, ich bete besonders für dich, dass deine Liebe zum Herrn wächst. Meine erste Reaktion war, aha, und was ist mit meiner Liebe zum Herrn los? Warum? Aber dann habe ich gedacht, das ist dumm, Andrew. Und dann habe ich auch angefangen zu beten, dass meine Liebe zum Herrn wächst. Und der Herr hat in mir gewirkt. Es ist gesund, dass wir einander sagen, dass wir Freunden sagen, was wir für sie beten. Es gehört zu einer Freundschaft in Christus. Normalerweise schreibt Paulus nur Gnade und Frieden am Anfang eines Briefes. Vielleicht ist Barmherzigkeit besonders wichtig für Timotheus, weil er sich so schwach vorkommt, weil er denkt, ich bin ein Versager. Und einfach zu hören noch einmal, dass Gott barmherzig ist, dass Gott ihn versteht, das ist eine große Ermutigung. Und wie betet er, Vers 3? Wie ich unablässig deine Gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Das heißt, immer wieder betet er für den Timotheus. Ich nehme an, wir haben das alle erlebt, wie das ist, verliebt zu sein. Und wenn man wirklich voll verliebt ist, wenn es wirklich wild wird, dann denkt man immer wieder an den anderen, oder? Immer wieder, was immer man macht, schon wieder. Und es ist ein bisschen so wie mit Paulus und Timotheus. Ich glaube nicht, dass er in Timotheus verliebt ist, Aber er liebt ihn sehr. Und wenn immer er an ihn denkt, dann betet er für ihn. Das ist eine Freundschaft wieder. Zu wissen, dass jemand immer wieder für mich betet. Nicht einmal im Monat, wenn ich irgendwann einmal auf seiner Gebetsliste auftauche. Am 15. Sondern immer wieder. Ich glaube, es ist nicht möglich, dass wir für viele so beten. Obwohl Paulus das anscheinend geschafft hat. Aber wir können anfangen, für gewisse Freunde wirklich immer wieder zu beten. Es gehört zu einer Freundschaft. Dankbarkeit, Gebet und das dritte habe ich schon erwähnt, das ist Liebe. Liebe. Vers 4. Ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Timotheus hat geweint, als Paulus weggegangen ist. Und Paulus kann das nicht vergessen. Er sehnt sich danach, Timotheus wiederzusehen. Ich hoffe, wir haben solche Freunde. Es muss nicht sein, dass wir weinen. Das ist teilweise eine Persönlichkeitssache wieder. Aber ich hoffe, dass die Liebe wirklich da ist zwischen uns, dass wir keine kalte Beziehung haben mit anderen Christen. Eine echte Freundschaft bedeutet, dass Liebe da ist. Das habe ich erlebt, als ich nach Österreich gekommen bin. Ich war ganz sicher, dass es richtig war, nach Österreich zu kommen. Und mein bester Freund in England hat mir das Angebot gemacht, dass er mich mit seinem Auto nach Graz bringen würde. Und wir sind nach Graz gekommen und wir haben Bernhard und Brigitte Urch besucht und wir haben beide dann in Graz übernachtet. Und dann in der Früh sind wir hinaus auf die Straße zu Nicks Auto gegangen. Und wir haben uns umarmt und dann ist er eingestiegen und dann ist er weggefahren. Und ich bin allein auf der Straße gestanden und ich habe geweint. Weil ich ihn liebe und weil ich gewusst habe, er liebt mich. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt viele Freunde in Österreich habe, die ich liebe und die mich lieben. Aber zu einer echten Freundschaft gehören Dankbarkeit, Gebet und Liebe. Wir brauchen alle solche Beziehungen. Die Basis des Briefes, dieses Briefes, ist diese Liebe. Es ist ein persönlicher Brief von Freund zu Freund. Deswegen freue ich mich, dass wir diesen Brief miteinander lesen können. Das ist ein persönlicher Brief, der wirklich sehr relevant ist für uns. Und ich hoffe, wir werden die richtige Einstellung haben. Wir dürfen ehrlich sein. Timotheus wollte aufgeben. Paulus war entmutigt. Und wir dürfen auch ehrlich sein. Ich hoffe, wir werden ehrlich mit uns selbst sein. Ehrlich mit Gott, wie es uns wirklich geht. Und ehrlich miteinander. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Christen Liebe brauchen. Diese Liebe, so wie wir sie in den ersten 5 Versen gesehen haben. Wir brauchen Liebe. Manchmal denke ich, dass einige Ehepaare vergessen haben, dass sie auch Freunde sein sollten. Dass diese Beziehung der Freundschaft da sein muss. Und es gibt Ledige, die so fixiert darauf sind, dass sie heiraten, dass sie vergessen, dass sie auch jetzt Freunde haben können, echte Freunde, so wie Paulus und Timotheus echte Freunde sind. Ich brauche Menschen, die für mich danken, die für mich beten und die mich lieben, die mich ermutigen, damit ich nicht aufgebe. Ich hoffe, wir werden diese Woche eine solche Liebe erleben untereinander. Und wir dürfen auch eine Antwort von Gott erwarten. Die Antwort Gottes auf Timotheus, sein Problem, war dieser Brief. Ich stelle mir das vor, wie Timotheus das empfunden hat, dass er den Brief bekommen hat. Die Antwort Gottes auf unser Problem kann auch dieser Brief sein. Deswegen hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass dieser Brief in unserem Neuen Testament ist. Er möchte uns verändern durch diesen Brief. Er möchte zu uns sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, dass jeder Christ vom Wort Gottes lebt. Wie immer es dir geht, ist das Wort Gottes relevant für dich diese Woche. Wir haben einen seltsamen Vers heute in der Früh gelesen, im Gottesdienst, im Psalm 147. Sein Wort läuft sehr schnell. Das ist ein seltsamer Vers. Mein Gebet diese Woche ist, dass sein Wort sehr schnell in mein Herz hineinläuft. Ich möchte, dass sein Wort in mein Leben kommt und Andrew Page verändert. Und ich hoffe, das ist unsere Einstellung jetzt, dass wir für uns selbst und füreinander beten, dass dieses Wort uns verändert. Aber wir müssen uns aufmachen. Wir müssen uns aufmachen. Sonst geht das Ganze an uns vorbei. Aber wenn wir offen sind, wenn wir wirklich sagen können, mit offenem Herzen stehen wir vor dir, Herr. Ich bin offen für deine Stimme, Herr. Dann wird er uns überraschen, diese Woche. Ich bin gespannt, was in uns diese Woche alles geschehen wird. Der Herr ist da unter uns. Er weiß genau das, was wir brauchen. Und er möchte uns das durch sein Wort schenken. Beten wir miteinander. Nehmen wir uns eine Minute Zeit, wo jeder allein mit dem Herrn reden kann. Bitte danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Danke, dass wir sicher sein dürfen, dass du uns liebst, weil Jesus, dein Sohn, für uns gestorben ist. Vater, danke. Danke für die Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Danke für Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Danke für deine Gemeinde, Herr Jesus. Danke, dass du deine Gemeinde baust. Und danke, dass du uns verstehst, wenn wir uns manchmal schwer tun. Vater, danke, dass du uns aufnimmst, wie wir sind. Und Vater, wir wollen bitten, dass du in uns wirkst diese Woche. Durch die Gemeinschaft, durch die Vorträge, durch die Gespräche, durch dein Wort. Vater, bitte wirk du in uns und wir bitten dich, auch für die, die jetzt neben uns sitzen, links und rechts von uns. Vater, du weißt genau, was sie brauchen. Bitte schenk, dass auch sie dir diese Woche begegnen. Vater, wir danken dir. Im Namen Jesu. Amen.